Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit.
Es läuft.
Das letzte Rasengeflüster des Jahres 2019 und das letzte Rasengeflüster in diesem Jahrzehnt. Bei mir ist in der Leitung Sebastian Schuppan. Sebastian, guten Tag, schönen Montag.
Grüß dich, Jens. Wünsche dir auch.
Laufen die Vorbereitungen für Weihnachten?
Ja, Jens, heute wird nochmal ein stressiger Tag, glaube ich. Also nochmal viele Besorgungen, wie wahrscheinlich jeder andere Haushalt auch. Nochmal eindecken.
Steht der Weihnachtsbaum?
Der steht schon seit 30. November, Jens, steht der.
Okay.
Sehr vorbildlich dieses Jahr.
Weil es gibt auch Familien, wo der Weihnachtsbaum jetzt erst in diesen Tagen dann so richtig angeschmückt und aufgestellt wird. Aber bei dir steht er dann schon seit Ende November. Ja, wie gesagt, es ist das letzte Rasengeflüster und ich gebe es ganz ehrlich zu, nach dem Wochenende, das war nochmal so eine kleine Krönung, bin ich ganz froh, wenn in 8 Tagen dieses Drecksjahr 2019 zu Ende geht. Ich gebe es ganz ehrlich zu, mein Wochenende war, was das Sportliche betrifft, überschaubar. 5 der Teams in unterschiedlichen Sportarten, Handball, Football, Eishockey und Fußball, haben allesamt verloren, zu denen ich größere Sympathien habe. Also ich hoffe mal, bei dir war das Wochenende besser.
Bei mir war es, ein bisschen besser. Das Spiel war sehr wild. 1-1 spricht nicht ganz für den Spielverlauf.
In Überzahl?
Ja, das war jetzt gar nicht so das, was ich meine. Also das hat uns eher ein bisschen behindert gefühlt, als es uns gut getan hat. Aber so, da gab es schon echt viele Chancen auf beiden Seiten. Also das hätte auch 3-3 oder 4-4 ausgehen können. Das wäre jetzt auch nicht ganz verwunderlich gewesen dann.
Aber ich glaube, ihr könnt mit dem Schluss des Jahres 2019 ganz gut leben. Die letzten Spiele liefen ja ganz ordentlich.
Ja, kann ich nicht widersprechen. Das war in Ordnung. Da haben wir uns jetzt nochmal ein bisschen befreit von unten. Und kann gern so weitergehen zum Start. Naja, die Rückserie hat ja schon angefangen, aber zum Start des neuen Jahres, sagen wir mal so.
Da muss man ja immer in der zweiten und dritten Liga aufpassen. Da hat man ja an diesem Wochenende jetzt schon den ersten Spieltag der Rückrunde. Viele sagen dann, es ist die Hinrunde, aber wie gesagt, jetzt hat ja schon die Rückrunde begonnen. Wie glaubst du, wie wird Stefan Krämer jetzt Weihnachten feiern?
Boah, also das ist eine ganz miese Nachricht zum Weihnachtsfest, die noch unter den Baum gelegt wurde. Und also das ist ein Hammer, muss ich sagen. Also ich meine.
Findest du?
Ja.
Also ich finde ja, das hat sich irgendwie abgezeichnet. Also und wenn, dann kannst du ja nicht sagen, okay, wir warten jetzt aus moralischen Gründen noch bis zum 29.12. Du musst ja jetzt planen. Also musst ja jetzt auch schnell einen neuen Mann holen. Du hast ja nur bis zum 3. Januar Zeit.
Ja, ich meine, vom Zeitpunkt her, also wenn du es unbedingt machen wolltest, dann ist es jetzt natürlich okay, dann hast du nochmal kurz Zeit und kannst dann den neuen Trainer zum ersten Training begrüßen und er die Spieler. Aber ich weiß nicht, klar waren die Ergebnisse jetzt teilweise wirklich nicht so, wie man sich's vorgestellt hat, aber das sind jetzt, wenn ich da mal auf die Tabelle gucke, 6 Punkte nach oben, also das ist...
Aber das ist schön geredet, finde ich. Der erste FC Magdeburg ist Zweitliga-Absteiger und guck mal, wo die anderen Absteiger aus der zweiten Liga stehen. Duisburg und Ingolstadt, die sind Erster und Zweiter. Und das werden sich sicherlich die Verantwortlichen in Magdeburg auch gesagt haben. Und du spielst einfach mal 9-mal unentschieden. Das ist einfach mal 3-4-mal unentschieden zu viel. Du verlierst gegen Preußen Münster, gegen die du einfach nicht verlieren darfst. Und du spielst gegen Braunschweig sicherlich 2-2. Das wird sicherlich nicht ausschlaggebend gewesen sein, sondern eben die Inkonstanz des ersten FC Magdeburg. Man hat sich ja nicht auf die Fahnen geschrieben, jetzt sofort wieder aufzusteigen. Aber ich glaube schon, dass man eine bessere Saison spielen wollte. Und wenn du siehst, was alles möglich ist in dieser inkonstanten dritten Liga, dann finde ich, war das ein richtiger Zeitpunkt. Ich habe ja sowieso im Sommer schon nicht verstanden, warum man sich Stefan Krämer geholt hat.
Ja, ich meine... Irgendwie, du hast ja gerade selbst gesagt, das Ziel ist jetzt nicht der Aufstieg und so von dem her ist man jetzt weder sonderlich unten reingerutscht, noch ist man jetzt weit oben, aber man ist so ein bisschen jenseits von Gut und Böse Und ja, aber man hat es jetzt an uns gesehen, ne? Guck mal, wenn wir gestern gewonnen hätten, dann wären wir auch obendran gewesen, ein paar Punkte. Und du bist manchmal nur 2, 3 Spiele, die du gewinnst, davon entfernt, wieder in andere Gefilde reinzuriechen. Und ich glaube, das hat die Mannschaft schon drin, aber ich sehe die Mannschaft von Magdeburg jetzt nicht auf einer Stufe mit Ingolstadt zum Beispiel oder mit Braunschweig von der individuellen Qualität her. Also von daher habe ich jetzt nicht erwartet, dass Magdeburg da oben davon marschiert. Und die dritte Liga ist sehr ausgeglichen, was es ja eben auch so schwer macht, irgendwie vorneweg zu marschieren. Und ja, da kann jeder jeden schlagen, deswegen ist es auch so interessant. Und von daher fällt es mir schwer, jetzt zu sagen, das war jetzt überfällig oder so. Ich glaube schon, dass man sich das irgendwie herleiten kann, aber ob es jetzt schon unbedingt nötig war, weiß ich nicht. Keine Ahnung, werden wir sehen.
Also kannst du das nicht verstehen?
Nicht verstehen ist schon, also ich kann mir schon herleiten, warum man das gemacht hat. Aber
am Ende. Ja, findest du das richtig oder falsch?
Du weißt, ich bin Freund davon, nicht immer gleich die Reißleine zu ziehen. Und ich glaube, dass Magdeburg immer noch eine Mannschaft ist, gegen die man nicht gerne spielt. Also das wäre jetzt eine der ersten Mannschaften, die ich nennen würde. Wenn du mich fragen würdest, gegen wen wird es jetzt sehr unangenehm. Trotz Stefan Krämer jetzt. Und deswegen, also ich sage nicht, dass es für mich absolut verrückt ist, das zu machen, aber ich bin schon ein bisschen überrascht gewesen zumindest.
Das ist wieder diese Politiker-Sprech. Also ja, nicht ganz, aber vielleicht so ein bisschen. Also ich sage, ich kann es verstehen, was der 1. FC Magdeburg macht. Und da stehe ich, glaube ich, auch dazu, weil, wie gesagt, die Schwankungen der Mannschaft sind einfach viel zu groß gewesen.
Und wir haben keine Schwankungen gehabt in der dritten Liga.
Ja, natürlich, aber eben weil die Verantwortlichen wissen, was in dieser Saison möglich ist, weil die dritte Liga so schwankt, während die sich sagen, okay, wir müssen jetzt nochmal den Joker ziehen, wir müssen jetzt nochmal was versuchen. In der Mannschaft schlummert vielleicht viel mehr Potenzial und das ist nicht abgerufen worden von Stefan Krämer. Und deshalb, okay, ist es nur konsequent dann zu sagen, wir trennen uns vom Trainer. Wenn du das Gefühl hast, er erreicht die Mannschaft nicht so, wie du dir das im Sommer erhofft hast, dann musst du ja einen Cut machen. Erinnert mich ein bisschen an die Drittligasaison von Dynamo Dresden, als die damals abgestiegen sind, wo man sich dann von Stefan Böger getrennt hat. Da spielten zwar auch noch ein paar andere Gründe mit eine Rolle, aber auch da hat man nicht das gezeigt, was man sich erhofft hatte und hat auch nicht zu einer gewissen Konstanz gefunden. Und ich glaube, der 1. FC Magdeburg, ich hatte es gesagt, wollte jetzt nicht unbedingt sofort aufsteigen. Da hat man ja so das 3-Jahres-Ziel. Aber ich glaube schon, dass sie eine bessere Rolle spielen wollten, als jetzt in der Tabelle auf Platz 12 zu stehen.
Ja,
du wirst jetzt sagen, ja, aber guck dir die Punkte an. Nein. Aber am Ende ist es Platz 12. Es ist Platz 12.
Der Tabellenplatz hier, der juckt mich überhaupt nicht. Was bringt dir das gerade? Ob du Fünfter bist oder ob du Neunter bist, davon kann der gerade überhaupt nichts kaufen. Also das ist so eng zusammen alles. Da gibt es so viele direkte Duelle, wahrscheinlich in den ersten 3 Spielen schon. Da kannst du das relativ schnell wieder in die andere Richtung drehen. So von daher, also die Tabelle der dritten Liga ist wirklich im Moment sehr mit Vorsicht zu genießen, weil, wie gesagt, das kann sich innerhalb von 2 Spielen, können sich Sachen drehen, wo du gedacht hast, oh, die sind jetzt aber gerade nicht so gut drauf und dann, boom, 2 Siege später bist du 6. oder 7. und von daher, also gebe ich jetzt nicht zu viel auf den reinen Tabellenplatz.
Aber wenn du mich fragen würdest, weil Magdeburg ist punktgleich mit den Würzburger Kickers, in welcher Mannschaft schlummert mehr Potenzial, Magdeburg oder Würzburg, würde ich eindeutig sagen Magdeburg. Und damit ist Magdeburg für mich einfach eine Enttäuschung. Also auch mit der Punktezahl nach 20 Spielen. Und ich glaube, das ist ein konsequenter Schritt. Also ich kann es nachvollziehen. Und möglicherweise, der Boulevard schreibt ja, dass Pele Wollitz ein Kandidat sein könnte, der in Cottbus ja nicht mehr Trainer ist, beim Regionalligisten.
Bin ich ein bisschen traurig, dass du das sagst. Wir sind die zweitjüngste Mannschaft der Liga und haben gleich viele Punkte wie Magdeburg. Da würde ich dagegen halten, dass wir vielleicht sogar mehr Potenzial in uns haben auf längere Sicht als Magdeburg.
Ja, aber von den Namen finde ich schon, dass
Namen
Magdeburg...
Norbert Meyer hat immer gesagt, Namen sind nur Schall und Rauch.
Okay.
Ja. Nein, wir wollen ja auch mal ein bisschen auflockern, aber ja, ich habe das,
nö,
ich habe Pele Wollitz auch auf dem Zettel, aber ich habe aus guten Quellen gehört, dass Pele Wollitz in der Regionalliga bleibt, nicht in der Nordost, aber angeblich geht er zu einem anderen Regionalligisten, aber welcher, kann ich leider auch nicht sagen, weiß ich nicht. Ich hätte Saarbrücken gesagt.
Das könnte durchaus möglich sein. Die suchen ja auch händeringend nach einem Trainer in Saarbrücken.
Aber also ich gebe, auch, das ich ist gebe dir voll recht, dass ich hätte wirklich auch gefunden, dass Pele Wollitz gut zu Magdeburg passt. Hm. Obwohl er eher auch so ein ähnlicher Trainer wie Stefan Krämer ist, würde ich fast schon sagen. Also so.
Ich glaube, mit Wollitz kanntest du an. Und ich glaube, Wollitz ist auch einer, der versucht, im Verein so Schwachstellen aufzudenken. Das ist einer, der dich auch mal als Funktionär sicherlich auf die Palme bringt, weil er versucht anzuecken und so. Ich glaube, das ist Krämer definitiv nicht.
Ja, aber ist ja auch die Frage, ob das immer so förderlich ist. Wenn du einen hast, der.
Manchmal würde ich mir das schon wünschen, dass es jemanden gibt, der unangenehme Wahrheiten ausspricht.
Ja, Jens, das ist alles schön und gut, aber unangenehme Wahrheiten müssen intern angesprochen werden und nicht über Pressekonferenzen und über solche Sachen. Also da bin ich ein ganz klarer Gegner davon. Das muss man nicht immer nach außen zeigen, dass man alles so krass nach außen anspricht. Der wahre Leader, der macht das intern und versucht nicht da die Medien noch mit ins Boot zu nehmen. Also ich finde, Pele Wollitz ist ein guter Trainer, aber mir war das teilweise zu viel nach außen getragen und zu viel auf den Schultern der Öffentlichkeit ausgetragen. Ich glaube, das hätte man diskreter lösen können. Wenn er vielleicht sogar recht hat, da bin ich jetzt bei Cottbus nicht zu nah dran, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich mich mal ein bisschen besser informieren, jetzt wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Aber das ist schon ein besonderer Fall, glaube ich, dass wenn du die Aufholjagd geschafft hast und Erster bist jetzt mit der Mannschaft, so jung und so unerfahren, und das ist jetzt schon ein starkes Stück, finde ich, dass er da nicht mehr Trainer ist.
Ja, muss man aber auch eindeutig sagen, dass der die Mannschaft in der Regionalliga, dieses junge Team, gleich wieder auf Platz 1 geführt hat. Die Regionalliga Nordost ist jetzt sicherlich von der Qualität her nicht die Top-Regionalliga, aber das finde ich bockstark. Finde ich wirklich bockstark.
Hab ich gerade gesagt, von Pele Wollitz.
Von daher Hut ab als Trainer, und ich glaube, er wird relativ schnell einen Job bekommen. Ob jetzt in Magdeburg oder Saarbrücken, sei mal dahingestellt. Weiterer Kandidat scheint ja Uwe Rösler zu sein. Der hat beim 1. FC Magdeburg gespielt. Also kennt sich dort bestens aus. Ist schon eine Weile her. Und ist ja jetzt bei Malmö FF in Schweden entlassen worden. Er könnte auch ein Kandidat sein.
Warum nicht? Ich weiß viel zu wenig über Sascha Rösler, dass ich jetzt hier irgendeine fundierte
Uwe
Meinung...
Uwe Rösler.
Sascha Rösler. Der war ein Drecksack. Mhm. Uwe Rösler, dass ich jetzt hier eine fundierte Meinung geben könnte, aber warum nicht?
Okay, frohe Weihnachten an Sascha Rösler von dieser Stelle aus.
Alter, einer der meistgehassten Spieler übrigens in Spielerkreisen.
Auf dem
Platz.
Ja, weil er war ein Dreckschwein, oder?
Der Drecksack war wirklich, also ja. Unfassbar. Mit Olivier Kajas zusammen, einer der, aber bei beiden sagen alle außerhalb des Platzes super, aber auf dem Platz ganz schlimm. Und kann ich nur bestätigen, also war wirklich...
Kategorie Dennis Erdmann.
Ja, stimmt.
Der gehört dort auch rein.
Der gehört dort
also
auch rein,
kannst du diverse Gegenspieler fragen, die finden Dennis Erdmann auf dem Platz ganz, ganz dufte.
Ja.
Also wie gesagt, wir werden das Ganze natürlich beobachten, was da beim 1. FC Magdeburg passiert. Wie gesagt, der Zeitpunkt ist okay und legitim, weil jetzt gibst du dem neuen Trainer natürlich die Möglichkeit, die Mannschaft vorzubereiten, Trainingslager Spanien und dann zu starten in die Restrückrunde quasi. Und wenn du dann den Cut, ich sag mal, nach 2 oder 3 Spieltagen, Januar, Februar machst, dann finde ich, ist das immer ein blöder Zeitpunkt. Und dann hat der Nachfolger ja auch ein paar Argumente auf seiner Hand, wenn es dann mal nicht läuft.
Das stimmt. Da hast du recht. Also von dem her, wenn du es machen wolltest, dann war es der beste Zeitpunkt dazu.
Groß Asbach hat das auch gemacht. Mhm. Die haben sich schon in der Vorwoche von Oliver Zapel getrennt. Oliver Zapel ist, glaube ich, auch so ein Trainer gewesen, der hin und her gerissen hat. Also, glaube ich, jetzt nicht everybody's darling. Und das lief auch nicht so erfolgreich bei Sonnenhof Groß Asbach. Wobei ich sage, also, die hatte ich auch dort unten eingeschätzt in der Tabelle, dass die jetzt nicht um die ersten drei Plätze mitspielen. Und das war mir eigentlich relativ klar, dass es für die erneut um den Klassenerhalt geht. Aber die letzten Spiele unter Zabel liefen nun überhaupt nicht erfolgreich. Und die Mannschaft muss sich gegen den Tabellenführer Duisburg wie ausgewechselt präsentiert haben unter dem Interimscoach Markus Lang. Der wird aber eben nur Interimstrainer bleiben, weil er die Lizenz nicht hat. Und beim Dorfclub sucht man jetzt quasi nach einem Nachfolger. Und man sucht, glaube ich, auch so ein bisschen nach der Dorfclub-DNA, die ja Groß Asbach einst so stark und einzigartig gemacht hat.
Ja, ich denke wirklich, dass da wieder jemand kommen wird, den man nicht unbedingt auf dem Zettel hat und so vielleicht ein verborgenes Trainertalent ist. Und
vom Trainerlehrgang jemand?
Ja, vom letzten. Vielleicht. Oder irgendjemand, an den man jetzt überhaupt nicht denkt oder so. Jemand aus dem Umfeld vielleicht oder aus dem Großraum da in der Gegend. Würde mich nicht überraschen, aber ja, Groß Asbach hat es immer irgendwie geschafft, jemanden zu präsentieren, der überrascht. Aber sie haben auch mittlerweile eine hohe Fluktuation da auf dem Trainerposten. Mhm. Also da haben sie echt relativ oft getauscht in den letzten Jahren, muss man mit ein bisschen Abstand sagen.
Auf jeden Fall. Auch das werden wir in der Winterpause genügsam beobachten. Ich muss feststellen, dieser Kampf um Platz 3, um den Relegationsplatz, das verspricht spannend zu werden. Duisburg und Ingolstadt setzen sich ja so langsam ab. Also Duisburg hat 39 Punkte, Ingolstadt 37 Punkte, Ingolstadt mit einem fulminanten 5-1-Sieg gegen Carl Zeiss Jena. Und jetzt ist auf einmal Waldhof Mannheim wieder Dritter. Die waren gut gestartet, hatten dann so eine Delle und sind jetzt auch wieder gut mit dabei. Furioses 4-3, auf und ab ging es da in Mannheim gegen Chemnitz. Aber am Ende haben sie gewonnen und gehen mit einem guten Gefühl, nicht nur beim Blick auf die Tabelle. Ja, Sebastian Schuppan sagt, man darf nicht auf die Tabelle gucken, aber ich denke, in Mannheim wird der ein oder andere auf die Tabelle schauen.
Ja, als Aufsteiger ist das natürlich ein schöner Moment jetzt zur Winterpause. Dritter, top. 3 Niederlagen vor allen Dingen nur. Ich glaube, das ist so eine Hauptsache. Hat man echt nicht unbedingt erwartet. Ich meine, sie haben ja relativ selbstbewusst gesagt, dass sie einen einstelligen Tabellenplatz am Ende belegen wollen. Ich glaube, da kann man sie jetzt bestätigt sehen, dass das dann doch realistisch war, weil die Truppe echt was drauf hat. Und ich kann nur aus unserem Spiel sagen, das ist echt, das hat alles Hand und Fuß, was die machen. Das ist eine spielerisch echt sehr gute Mannschaft. Und es ist auch toll, da zu spielen. Also für mich absolute Bereicherung der Liga.
Ich hoffe, sie bleiben in der dritten Liga. Ich würde ganz gerne den Stadionpunkt nächste Saison ziehen und mal nach Mannheim fahren wollen. Und ich werde in der nächsten Saison wahrscheinlich wieder häufiger in der dritten Liga in den Stadien zu Gast sein. Also von daher würde ich auch gerne mal nach Mannheim fahren.
Der erste Seitenhieb. Ganz schön lang.
Auf was? Ich kann auch den FSV Zwickau mitbringen. Ja, denke ich auch. Wir gehen mal in die zweite Bundesliga. Ich habe mir fest vorgenommen, heute relativ wenig zum Tabellenschlusslicht zu sagen, ja, damit meine Halsschlagader nicht noch weiter anschwillt. Mhm. Ich fühlte mich am Freitagabend schwer bestätigt von meinen Äußerungen in der letzten Woche. Es war ein Abbild der Hinrunde, der Start in die Rückrunde. Und der Tabellenletzte steht nicht grundlos am letzten Platz. Und 7 Punkte Rückstand auf Platz 15. Das wird eine Herkulesaufgabe und ich kann es mir am 23.12.2019 nur äußerst schwer vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber ich lasse mich Mitte Mai gerne vom Gegenteil überzeugen. Lass uns mal über den VfB Stuttgart sprechen. Glaubst du, dass da was passieren wird bei Tim Walter zum Beispiel, der jetzt mächtig in der Kritik steht? Auch die Stuttgarter waren ja solide gestartet, sage ich mal. Die haben jetzt nicht den fulminanten Ergebnisfußball gespielt, wo mal 3-4-0-Siege zustande gekommen sind, aber sie haben am Anfang der Saison ihre Spiele solide gewonnen. Aber jetzt am Schluss des Jahres läuft es auch von den Ergebnissen nicht mehr so wie gewünscht.
Ja, das ist echt, da habe ich mir auch gerade gestern im Bus ein bisschen Gedanken drüber gemacht, als ich mich so innerlich vorbereitet habe auf unsere Sendung. Das ist echt schwierig zu bewerten, weil am Anfang, wie du richtig sagst, waren die Ergebnisse gut, da hat man aber nicht so gut gespielt. Da hat man eher so über die individuelle Qualität die Spiele gewonnen. Und jetzt zwischendurch hat man mal Riesenchancen liegen lassen und hat dann Spiele verloren, diese 3 Spiele am Stück, die man da verloren hat. Das war dann wieder eher unglücklich und jetzt, ja, hat man immer noch so ein bisschen daran zu knabbern und spielt viel unentschieden und belohnt sich oftmals nicht. wenn ich sie so spielen sehe, sehe ich nicht so dieses Besondere, muss ich ehrlich sagen, wie ich es letztes Jahr in Kiel gesehen habe, so dieser spielerische Ansatz auch, den man da hatte. Ich glaube, ja, ich meine, mit Kiel lässt sich das auch besser machen als mit dem VfB, glaube ich, weil eben sich da ganz viele Mannschaften ganz tief stellen und ich glaube, dass es da nicht so einfach ist, das 1:1 zu implementieren jetzt aus Kiel. So, von daher würde ich gern, glaube ich, sehen, dass er noch ein bisschen Zeit bekommt. Ich würde es fast schon so ein bisschen für zu früh befinden, aber ja, ich könnte es auch zumindest halbwegs nachvollziehen, wenn man da jetzt ein bisschen nervös ist.
Also ja, ich könnte, aber auf der anderen Seite nein. Also du gibst schon wieder für alle Eventualitäten eine Ausrede. Ja, also du plädierst aber eher dafür, dass man auf Tim Walter beharrt. Ja,
ich würde es gerne sehen, dass er noch mal die Vorbereitung kriegt und dann nochmal
man ihn nach zwei Spielen dann raushaut 2020, wenn es da nicht läuft.
Ja, nie, aber das ist halt dein Pessimismus, den du da wieder an Tag
legst. Nein, um Gottes Willen, ich sag's nur einfach. Du
würdest gerne immer neue Trainer sehen, sofort, wenn es nicht läuft. Und dann
überhaupt nicht. Also ich finde Tim Walter auch okay, aber ich kann mir vorstellen, wie das Stuttgarter Umfeld momentan brodelt und unzufrieden ist. Auf der anderen Seite sage ich mir, wie viele neue Trainer wollen sie denn dort noch haben? Also sie müssen ja jetzt auch trotzdem mal sagen, okay, wir gehen mit dem Trainer vielleicht auch mal eine Saison durch. Also alle in einem halben Jahr dann immer zu sagen, es liegt immer am Trainer, weiß ich auch nicht, ob das so gut ist.
Naja, und vor allen Dingen, ich meine, ich glaube, dass das Gefährliche immer noch ist, dass sie Dritter sind. Ich glaube, dass das nicht gut ist für den VfB. Ich glaube, es würde anders sein, wenn sie jetzt Fünfter oder Sechster wären, aber dadurch, dass die
hinteren... Dann würde aber Walter gehen müssen.
Dann würde er wahrscheinlich gehen müssen, aber ich glaube, das wäre dann so eine Art Weckruf auch, weil im Moment denkst du ja immer noch, ja, wir sind nicht gut und das klappt alles noch nicht so, aber wir sind immer noch Dritter. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen gefährliches Denken für den VfB. Das ist so ein bisschen wie der HSV letztes Jahr. Da hat man auch irgendwie nicht so gut gespielt, aber man war trotzdem Herbstmeister zur Mitte der Saison und hat sich da so ein bisschen, glaube ich, ja, ein bisschen überschätzt im Großen und Ganzen und hat es dann am Ende nicht geschafft. Und so ähnlich sehe ich das gerade beim VfB auch. Also das ist eine gefährliche Situation. Und das ist echt Spiel, gut, aber teuer.
Ja, erstes Spiel 2020, dann gegen Heidenheim. Oh. Und Heidenheim ist Vierter.
Ja.
Ein Punkt hinter Stuttgart.
Ja,
das ist. Boah, da könntest du jetzt schon sagen, okay, das ist kein Endspiel, um Gottes Willen, aber es ist natürlich ein richtungsweisendes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, überhaupt, auch Bielefeld jetzt Glück gehabt, dass alle nicht gewonnen haben, also dass HSV und Stuttgart nur unentschieden gespielt haben.
Ja.
Und Heidenheim ist eine super unbequeme Mannschaft und immer sehr, sehr schwierig zu spielen. So, von daher könnte es ein einfacheres Auftaktspiel geben als das.
Also Bielefeld, ich glaube, du kannst dir auch mal so eine Niederlage dann leisten oder die ist Bielefeld genehmigt. Das darf nicht allzu häufig passieren. Wir hatten ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass Teams von Uwe Neuhaus jetzt nicht unbedingt immer die Rückrundenteams sind. Aber ich glaube, er kriegt das mit Bielefeld hin, die letzte Rückrunde zu wiederholen. Und dann sind sie, glaube ich, der Aufstiegskandidat Nummer 1, Stand jetzt. Und Hamburg und Stuttgart machen denn die Plätze 2 und 3 unter sich aus? Oder glaubst du, dass die da auch an Bielefeld nochmal kratzen können? Von der Qualität der Mannschaft, um es mal jetzt so auszudrücken, weil du mich ja vorhin zwischen Magdeburg und Würzburg da falsch verstanden hast, halte ich personell, was den Kader betrifft, Hamburg und Stuttgart viel stärker als Bielefeld. Immer noch viel stärker, auch wenn die da die zwei Ochsen vorne im Sturm haben, Bielefeld. Aber was die Qualität der Mannschaft betrifft, halte ich den zweiten und den dritten trotzdem weiter stärker.
Ja, also mich würde es jetzt echt mega überraschen, wenn Bielefeld da jetzt weiter so vorne wegmarschieren würde. Ich glaube, das wird noch richtig eng. Und ja, ich glaube, das würde Bielefeld aber trotzdem auch sofort unterschreiben, wenn du vor der Saison gesagt hättest, ihr spielt bis zum Schluss um Aufstieg mit. Wenn es dann klappt, das wäre natürlich echt eine unfassbare geile Sache. Aber ich glaube, das wird noch echt ein sehr, sehr langer Weg, weil Hamburg und Stuttgart natürlich, wie du sagst und wie du auch richtig sagst, im Großen und Ganzen, glaube ich, nochmal eine bessere Qualität haben. Und das jetzt nochmal über, wie viele Spiele sind es noch? 16 Spiele
genau.
Durchzuziehen, das wird hammerhart. Da dürfen wenig Verletzte kommen, da muss alles passen. Dann ist es möglich, aber eine Mannschaft, sage ich, ich weiß nicht, ob Bielefeld Erster wird, würde ich nicht sagen.
Okay, wer wird Erster?
Ach komm, Hamburg wird Erster.
Okay. Ja, heute müssen noch mal ein paar Prognosen gewagt werden. Du kannst doch morgen zum Weihnachtsmann auch nicht sagen, ja, ich habe mir eigentlich nichts Richtiges gewünscht.
Du willst nur Prognosen hören, damit du mich wieder aufziehen kannst. Aber ich gebe dir deinen
Erfolg. Überhaupt nicht, habe ich noch nie gemacht. Was ist mit Heidenheim und Aue? Traust du denen noch was zu? Also Aue hat eine bockstarke Hinrunde plus das eine Spiel der Rückrunde jetzt gespielt. Haben wir letzte Woche schon gesagt. Heidenheim, du hast gesagt, mittlerweile ein etablierter Zweitligist. Klopfen jetzt irgendwann mal an, wollen natürlich auch mal vielleicht dran schnuppern. Was ist mit den beiden?
Ja, also Heidenheim auf jeden Fall. Ich glaube, dass die auch die Qualität haben bis zum Schluss. Ich meine, letztes Jahr war es auch knapp. Ne? Ich glaube, da sind sie erst 2 oder 3 Spieltage vor Schluss, sind sie dann erst so wirklich rausgefallen aus dem Aufstiegsrennen. So, von daher wäre das jetzt für mich auch nicht so eine große Überraschung, aber Aue, also ich glaube, das ist echt möglich, dass die auch bis am Ende dabei sind, weil das ist so eine, die kommen so ein bisschen aus dem Schatten immer und werden immer noch so ein bisschen unterschätzt, glaube ich, oft.
Ja,
und
das dort ist unten zu spielen im Erzgebirge, ja. Das mag keiner. Und ich glaube, du fährst auch manchmal, wenn du richtig großer Favorit bist, dorthin und sagst, ja, werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ja. Und dann bist du immer noch bass erstaunt und sagst, ach Gott, Mensch, was passiert denn hier gerade?
Ja, das stimmt. Also von daher sehe ich eine Chance. Eine kleine, aber sie ist da.
Lassen wir uns mal überraschen. Also das wird auf jeden Fall spannend. Oh, und man muss mal gucken, was dann unten in der zweiten Bundesliga passiert. Ich habe ja meine Prognose da schon zum Besten gegeben. Mal schauen, wollen ja viele Vereine jetzt in der Winterpause groß zulegen mit neuen Spielern, was dann da wirklich passiert. Gehen wir in die erste Liga. Was sagst du, Hansi Flick darf jetzt bis zum Saisonende Trainer bei den Bayern bleiben? Hat sich irgendwie angekündigt, hat ja einen sehr guten Job gemacht, trotz der Niederlagen gegen Leverkusen und Gladbach. Und das war, glaube ich, eine konsequente Entscheidung. Auch deshalb, weil momentan nicht der Trainer auf dem Markt ist, nachdem die Bayern so wirklich schielen.
Ja, also ich finde es auch wirklich eine vernünftige Lösung. Also ich kann da wirklich nichts Negatives dran sehen. Ich glaube, die Mannschaft arbeitet auch gern mit Hansi Flick zusammen. Ich glaube, das ist auch so eins der Hauptkriterien, weil da habe ich jetzt wirklich noch keinen gehört, der sich irgendwie zurückhaltend geäußert hat oder so. Die waren alle voll des Lobes und von daher, glaube ich, ist das schon mal ein wichtiger Punkt, dass da so ein gutes Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft herrscht. Und ja, er hat es, glaube ich, auch ganz gut moderiert, die ganzen Problemchen, die man da immer auch wieder hat. Jetzt am Ende hat er natürlich absolute Verletzungsprobleme noch dazu gehabt und hat trotz dieser Probleme 9 Punkte geholt aus der englischen Woche. Ich glaube, das ist echt nicht selbstverständlich, wenn man gesehen hat, wer da jetzt vorgestern zum Beispiel auf der Bank gesessen hat. Ich glaube, nur Boateng, der Rest waren die Jungs aus der die U23 vorrangig. Und ja, von daher glaube ich, dass er sich das verdient hat. Was sagst du?
Ja, und der Zirkse hat es ja jetzt in dieser Woche wirklich allen gezeigt, hat die Tore, die Last-Minute-Tore gemacht gegen Freiburg und gegen Wolfsburg. Ich bin gespannt, ob die Bayern wieder so eine Rückrunde hinlegen können, wie in der Vorsaison, als sie dann Borussia Dortmund abgefangen haben. Dieses Mal ist ja die Jagd jetzt auf RB Leipzig eröffnet. Bevor wir darüber sprechen, auf die Jagd, wollen wir natürlich über den künftigen Bayern-Torhüter auch mal sprechen. Alexander Nübel hat sich entschieden, seinen Vertrag auf Schalke nicht zu verlängern. Und wir hatten ja die letzten Wochen immer mal wieder drüber diskutiert. Er hat gesagt, nein, im Sommer ist Schluss auf Schalke. Der Schalke-Sportvorstand Schneider hat gesagt, wir respektieren die Entscheidung, verstehen können wir sie nicht. Wird wahrscheinlich einen 5-Jahres-Vertrag bei den Münchnern unterschreiben. Die Frage ist nur, wann wird er denn so richtig Stammtorhüter in München sein? Und wie geht man mit so einer Entscheidung um? Kannst du das nachvollziehen?
Also ich versuche eigentlich nicht, das aufzunehmen, was da die breite Masse sagt, aber ich finde auch sehr, sehr schwere Argumente dafür, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt auf dem ersten, mein erster...
Geld.
Ja, aber ich glaube, Geld hätte auch woanders gut verdienen können. Also nicht nur bei Schalke jetzt, wo ja angeblich ein gutes Angebot gemacht wurde. Also ich meine, Geldprobleme wird er nicht mehr haben. Aber, Manuel Neuer ist mein Jahrgang. 86, das heißt, der wird 34 nächstes Jahr. Also,
das ist ja nix. Der will noch bis 2023 spielen.
Ja, ja. Also mindestens.
Also er will ja seinen Vertrag verlängern. Man geht ja davon aus, dass Neuer bis 2023 verlängert.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen,
Manuel Neuer. Wenn du Manuel Neuer kennst, vielleicht gibt der mal ein Spiel im Audi Cup ab oder die erste Runde im DFB-Pokal. Aber freiwillig, dass der auf ein Halbfinale in der Champions League verzichtet und sagt, okay, ich gebe dir die Champions League-Saison, kann mir nicht vorstellen.
Ich glaube,
beim besten Willen nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das Modell Barcelona damals mit Ter Stegen gibt, wo der eine in der Liga gehalten hat und der andere in der Champions League.
Also ich glaube auch nicht, dass Manuel Neuer sich auf irgendwelche Sachen einlässt, vor allen Dingen, weil man das ja auch nicht, das kann man ja sich auch nicht herleiten, weil Manuel Neuer jetzt auch in keinster Weise irgendwie schwächelt, wo man sagen kann, ey, da muss jetzt so ein seichter Übergang gemacht werden oder so, der ist ja jetzt wieder in seiner Verfassung und ja, also super stabil und absoluter Rückhalt, fußballerisch top. Also ich kann das, also ich meine, für Bayern ist das super, dass man dann jetzt so einen zweiten Mann hat, aber aus Nübels Perspektive, also ich kann das drehen und wenden, wie ich will, aber das kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen.
Team Neuer hat gesprochen in Würzburg. Aber ich pflichte dir ja bei. Ich kann es wirklich auch nicht so richtig nachvollziehen, was das Ganze soll. Ja, aber
Schalke ist auf dem besten Weg, international zu spielen wieder. So, das wäre jetzt auch nochmal ein nächster Schritt für ihn gewesen, den er noch nicht gehabt hat. Was will man denn mehr? Also ich meine, der ist jetzt nicht so, dass der schon 150 Bundesligaspiele hat und da jetzt... ja, keine Ahnung, sagt, ey, ich dümpel jetzt schon zu lang irgendwo rum. Das ist jetzt die erste richtige Saison, wo er am Tor ist. So von daher.
Aber ja, da denke ich mal, wird der Berater auch ein gewichtiges Wort mitgesprochen haben und wird geguckt haben, wo bringe ich meine Interessen durch.
Aber
und das
Jens,
ist ja
ganz ehrlich, hey bitte, das kann vielleicht bei einem Spieler sein, wo du ja noch größere Chancen hast und zu sagen, danach ja, da wird man sich schon irgendwie durchsetzen, aber das ist ja aussichtslos, die nächsten mindestens drei Jahre. Da kann doch der Berater erzählen, wie ich will. Ist der Hypnotiseur oder was ist der Berater? Wie sollte er das hinbekommen haben? Dass der Nübel am Ende sagt, ja stimmt, das ist eine super Idee. Also das kann ich mir nicht
vorstellen. Aber du siehst doch jetzt zum Beispiel am Beispiel von Markus Schubert, der von Dynamo Dresden zu Schalke 04 gewechselt ist, wo viele gesagt haben, wieso setzt er sich jetzt bei Schalke, da war ja Fährmann noch da, möglicherweise auf die Tribüne. So. Und im nächsten Sommer, wird Markus Schubert, wenn es so weitergeht, die Nummer 1 auf Schalke sein.
Im nächsten Sommer, denkst du, den setzen den Nübel jetzt auf die, denkst du, der Nübel spielt jetzt weiter? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Das kann ich dir nicht sagen. Ach, das weiß ich nicht. Natürlich stellst du dann den rein, der Bessere ist. Glaubst du, du stellst dann Schubert schon rein und sagst, das hängt, glaube ich, ein bisschen von den nächsten beiden Spielen ab.
Also,
er ist ja jetzt noch im Tor, weil Nübel gesperrt ist. Ja. Davon wird vieles abhängen.
Also ganz ehrlich, auf jeden Fall würde ich Schubert ins Tor stellen. Weil du machst dir doch jetzt wieder nur eine unnötige Baustelle auf. Selbst wenn Markus Schubert dann irgendwie mal ein paar Fehler machen würde, da würde doch keiner sagen, stell den Nübel rein. Aber wenn Nübel 2-3 Fehler macht, dann hast du ein Riesentheater die ganze Zeit und geht's nur um die Personalie. Also ganz ehrlich, also nicht, dass man jetzt denken würde, ich bin hier dafür da, Alex Nübel zu beschimpfen, aber also ich würde auf jeden Fall Schubert ins Tor stellen.
Ja, wie gesagt, ich kann die ganze Geschichte, kenne ich aus der Vorsaison von Dynamo Dresden, eben mit Markus Schubert. Und der hat sich dann dank seiner großartigen Berater ja erst im Mai dazu durchgerungen, mal eine Entscheidung zu treffen. Ich finde, das ist ja jetzt schon, da sind wir jetzt schon weit, dass Nübel wenigstens sagt, im Winter legt er fest, was er denn macht im nächsten Sommer. Also das ist so ein grundsätzliches Problem, was ich momentan mit dem Fußball habe, dass wir mehr und mehr zur Sportart von Individualisten werden und dass Individualisten vorgeben, wie es mit einer Mannschaft weitergeht, weil sie ihre Interessen durchbringen wollen und müssen. Klar ist mir, dass ein Fußballer nur eine Karriere hat von 15, 16, 17 Jahren und da auch gucken muss, dass er möglichst ein paar Trophäen und ein bisschen Geld verdient, aber... Früher war mehr Lametta, würde ich sagen, ja, altes Loyaux-Zitat. Also früher stand auch immer mal der Erfolg der Mannschaft mehr im Vordergrund. Das wird ja momentan komplett konterkariert, weil es so ein paar Individualisten gibt, die sagen, ja, Moment, ich entscheide, wie es hier weitergeht und gebe dann auch so ein bisschen die Richtung der Mannschaft vorweg. Und das fällt mir momentan ein bisschen schwer. Ich weiß natürlich auch auf der anderen Seite, man muss ja jetzt nicht nur Schalke als guten Verein dastehen. Es gibt auch auf Schalke einen Haufen Spieler, die der Verein dann loswerden wollte. So, wo man dann auch nicht immer sagt, ja, du musst jetzt unbedingt deinen Vertrag einhalten. Und da gibt es ja auch Mittel und Wege, wie man den Spieler loswerden will. Und das ist auch nicht immer toll, wie da mit Fußballern umgegangen wird. Aber auf der anderen Seite, wie Fußballer und deren Berater mit den Vereinen umgeht, momentan für mich schwierig nachzuvollziehen.
Ich meine, Torhüter sind ja sowieso nochmal so ein bisschen eine eigene Spezies. Ne? Klar sind das auch Mannschaftsspieler, aber das sind schon, also das ist schon nochmal was anderes als ein Feldspieler, ne? Weil die machen ganz oft ihr eigenes Ding im Training, sind so ein bisschen isoliert von der Mannschaft, sind natürlich absolut Teil der Mannschaft, das ist logisch, aber Torhüter sind in gewisser Weise auch so ein bisschen einsam, sagen wir mal so, weil ja, wenn du da einen Fehler machst, das ist ja nun breit bekannt, dann ist es meistens ein Tor. So von daher ist das schon nochmal eine andere Perspektive so ein bisschen. Aber ich finde es auch schön, dass du es mal ansprichst, weil das haben wir in letzter Zeit echt ein bisschen wenig gemacht. Wir regen uns ganz viel über die Spieler auf und das auch zu Recht. Also wenn es jetzt sowas gibt und die Spieler die Vereine zum Narren halten, da bin ich auch überhaupt kein Freund davon. Aber das wird mir teilweise auch ein bisschen zu viel unter den Teppich gekehrt, was Vereine da teilweise auch veranstalten, damit Spieler gehen. Und darüber wird natürlich nie berichtet, weil das ist ja auch nicht so richtig interessant. Spieler, die gerade keine Rolle spielen und da irgendwelche Spießrutenläufe machen müssen, damit sie da ja auch verschwinden im nächsten Transferfenster. Das ist auch eine richtige Unart geworden und das gefällt mir nicht. Und das ist gut, dass du es mal angesprochen hast, weil ich wollte es mir schon wochenlang vornehmen und habe aber immer wieder sind wir nicht auf das Thema zu sprechen gekommen und das ist mir auch...
Raus, mal raus.
Ganz wichtig.
Also wie gesagt, wir können ja über alles reden. Sind dir da Beispiele, du musst ja jetzt keinen Namen nennen, aber was wird da so getrieben? Also was müssen da, weil du sagst, die müssen Spießruten laufen, gibt es da Beispiele, wo du sagst, boah, geht eigentlich gar nicht?
Ja klar, ich meine, es gibt ja dann die berühmten Fälle der Trainingsgruppe 2, wenn du dann nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen sollst oder darfst, dann müssen ja verschiedene Sachen stattfinden quasi. Also du musst ja von einem Fußballlehrer trainiert werden und musst auch physiotherapeutische Betreuung haben und so. Und das wird natürlich dann alles gewährleistet, so halbwegs, dass das so Stand hat vor einem Gericht. Aber ja, da wirst du halt oft in den Wald geschickt, musst oft alleine irgendwelche sinnlosen Übungen machen und wirst da gefühlt zu Tode trainiert, damit du endlich deinen Spaß am Leben verlierst. Und sich ja verziehst, am besten noch ohne Abfindung, obwohl der Vertrag natürlich was anderes sagt. Und das ist auch, also ich sage nicht, dass das jeder Verein macht, das wäre falsch, aber viele Vereine haben das in der Vergangenheit mit Spielern gemacht. Und ja, ich glaube, beide Seiten müssen da gucken, dass man da einen besseren Weg findet, weil ich glaube, das ist unmenschlich einfach, sowas zu machen. Man hat den Vertrag auch unterschrieben und es gibt immer mal Missverständnisse, das ist mir auch klar. Und oftmals machen Spieler auch Fehler, genauso wie Verantwortliche. Aber so muss man sich dann nicht verhalten, glaube ich, weil das ist einfach, also einfach unschön. Mir gefällt es nicht. Ich bin ein Freund davon, Spieler fair zu behandeln, wenn er sich nicht zu Schulden kommen lassen hat. Warum soll man einen Spieler da schikanieren und irgendwelche sinnlosen Sachen machen lassen? Also wenn ein Spieler ein bisschen Ehre hat und einen guten Ehrgeiz hat, dann wird er mit der Situation selbst nicht zufrieden sein und vielleicht auch sich selbst was anderes suchen wollen. Aber da muss man nicht so eine Maßnahme ergreifen.
Aber der Gehaltscheck von den Fußballern, selbst die da schikaniert werden, ist immer noch prall gefüllt am Ende des Monats und steht über all dem, was unser Normalsterblichen so
verdient. Aber das hat damit nichts zu tun, Jens. Das ist ein Vertrag, der auch der Verein unterschrieben hat. Also, und die haben da die Zahlen reingesetzt. So, von daher macht dir dein Leben da trotzdem nicht so einen Spaß. Also wenn du willst ja, das ist ja, als wenn du in einen Radiosender kommst und die sagen, du musst heute die Mikrofone polieren den ganzen Tag und darfst aber nichts reinsprechen, darfst auch keinen Kontakt zu den anderen haben, musst im Keller da in so einem Extraraum Mikrofone polieren und irgendwelche Schallplatten, die es nicht mehr gibt beim Radio, sortieren. Also das wird dir auch keinen Spaß machen, egal was du da für ein Geld kriegst. Da hilft dir das Geld leider in dem Moment überhaupt nicht.
Ich sag mal, frag die Altenpflegerin oder die Krankenschwester um die Ecke, ich glaube.
Das ist doch, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. 0,0. Wenn du den Vertrag unterschreibst, dann kriegst du dieses Geld. Und dann hilft dir das trotzdem nicht. Und klar kriegt ein Altenpfleger weniger, aber das hat doch jetzt gerade mit dem Dings, dass du dann keinen Spaß am Leben hast, weil das ja deine durchaus, Passion ist.
Ja, aber wie gesagt, ich will ja nur klarstellen, dass es diesen Fußballern bei allem Klagen, womit du auch recht hast, dann trotzdem nicht so schlecht geht, dass man sagen muss, um Gottes Willen, man muss unter Weihnachtsbaum dann spenden. Also das bei Weibe nicht, Sebastian. Also da geht's den Fußballern begnadet gut. Also da seid ihr wirklich top of the pops. Also das ist einfach so.
Ja, aber
wenn ich das so sehe, auch in diesem Jahr wieder, wie Fußballer gehätschelt werden und getätschelt und was für die alles gemacht wird und wie die sich teilweise vom normalen Leben entfernen, da sage ich mir herzlichen Glückwunsch. Und da frage ich mich auch nicht, warum die ja bei Auslandsreisen zum Beispiel ihren Reisepass vergessen, warum die Probleme haben bei der Wohnungssuche, bei der eigenen Wohnungssuche, wenn für die alles gemacht wird, wenn die gepampert werden, wundert mich das auch nicht.
Das fängt ja schon in den Jugendbereichen an, Jens. Das ist ja ein grundlegendes Problem, was wir da haben, dass Spieler da schon ab der U14, dass die quasi nichts mehr machen müssen, dass die schon in so einer Wohlfühloase sind und Blase leben, dass die das auch gewohnt sind und die kennen gar nichts anderes. Also das ist unfassbar, wie das im Moment abgeht. Früher, wo ich da noch in der Jugend war, da waren wir so weit weg davon, sowas wie jetzt zu haben. Und deswegen glaube ich, ist die Generation, wo ich jetzt noch bin, glaube ich, echt ein bisschen dankbarer, was das angeht. Aber ich weiß gar nicht, ob man es denen so richtig verübeln kann, weil die kennen einfach nichts anderes. Wenn es angeboten wird, dann nimmst du das ja wahr trotzdem. Das ist wahrscheinlich eine normale Sache. Aber ich glaube, da muss mal grundlegend überlegt werden, ob das so für die Entwicklung von jungen Spielern und von Jugendlichen förderlich ist, wenn denen schon zu viel abgenommen wird.
Ja. Also wie gesagt, ich bin da bei dir. Also ich denke ja auch, so ein Jugendfußballer, das tut dem auch nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen, wenn man Rookie ist. Das ist ja selbst im American Football in den USA so, dass Rookie-Jahr wirklich ein Lehrjahr ist und wo man wirklich quasi in Anführungszeichen dienen muss. Und das habe ich bei den jungen Fußballern manchmal gar nicht mehr den Eindruck. Die nehmen sich Zeug raus und Sachen raus und haben ein Stargehabe vom Allerfeinsten, wo du dir denkst, Jungs, wo nehmt ihr denn das her?
Ja, ich meine, das ist auch, den wird schon in der U14 werden denen schon die Schuhe geputzt und alles hinterhergetragen. Also ich putze immer noch meine Schuhe selbst, weil das einfach dazugehört. Das sind deine.
Weil du es kannst.
Weil das für mich gehört es dazu. Das ist mein Werkzeug, was ich quasi für meinen Beruf brauche und da will ich das auch allein pflegen, weil wenn ich da sicher gehe, dass ich das bestmöglich pflege, dann weiß ich auch, dass es so lang wie möglich hält. So von daher, für mich ist das normal. Also das hat teilweise wirklich schon Anwandlungen, die nicht schön sind, aber ich prognostiziere, dass es eher schlimmer wird als besser.
Wie komme ich jetzt zu dem Herbstmeister RB Leipzig? Ich will da gar keine Zusammenhänge finden. Wirklich nicht, wirklich nicht. Aber RB Leipzig ist Herbstmeister mit dem 3:1-Sieg vom Samstag gegen Augsburg. 38 von 56 Herbstmeistern der Fußball-Bundesliga holten am Saisonende auch den Titel. Was sagst du, auch RB Leipzig?
Ich weiß es nicht, Jens. Ich kann es dir nicht sagen. Aber die werden...
Die werden Sebastian, auf jeden Fall. Irgendwann wirst du Politiker werden.
Warum? Warum soll ich jetzt sagen ja? Warum soll ich dir sagen ja? Weil ich
festlegen,
weiß es nicht.
Sagen
warum?
Ja, sie werden es oder nein, sie fest. Werden es nicht.
Du legst dich doch auch nicht fest.
Doch.
Nein. Nur auf andere Vereine, nicht auf deine Vereine, die dir am Herzen liegen. So bei Gut. anderen, aber bei RB Leipzig, ich kann es, Mann Jens, ich würde mir wünschen, dass wir bis zum Ende einen richtig geilen Kampf haben, wo vielleicht sogar RB Leipzig weiter vorne ist und die Bayern in der Jägerstellung sind. Es wird wie immer auf die direkten Duelle nachher ein bisschen ankommen. Und da muss man jetzt mal gucken, da hat RB Leipzig zwar auch keins verloren, aber auch keins gewonnen. Außer gegen Gladbach jetzt.
Doch, gegen Gladbach.
Gegen das Spiel, aber Gladbach bin ich immer noch nicht, da bin ich immer noch nicht so dabei, Jens, ehrlich gesagt. Irgendwie. Ich bin noch nicht auf dem Bandwagon. Ich bin
sogar Tabellenzweite, wenn ich hier richtig auf die Tabelle gucke.
Ich weiß, das ist ja auch in Ordnung, das ist auch wohl verdient und das ist auch alles gut so, aber ich bin noch nicht auf dem Bandwagon von Gladbach, was jetzt die Meisterschaft angeht.
Wo bist du denn? Wer ist denn ein Titelkandidat? Jetzt sag bitte nicht Borussia Dortmund mit 7 Punkten Rückstand.
Nee, für mich Leipzig und Bayern.
Okay, die machen es aus.
Die würden es unter sich ausmachen, glaube ich.
Okay. Also wir haben ja relativ zeitnah das Duell dann schon zwischen Bayern und RB Leipzig zu Beginn des Jahres 2020.
Ja. Ja, da bin ich echt gespannt. Das ist dann in München, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau.
Und genau. Ja, die erste Halbzeit im Hinspiel war wirklich also
9. Februar.
Sowas von klar für München, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass RB das in der zweiten Halbzeit so offen gestaltet. Und ich glaube, das wäre dann so der letzte Schritt, um endgültig für die Meisterschaft in Frage zu kommen, dass du dann auch mal so ein Spiel gegen die Bayern gewinnst vielleicht. Weil das hat Dortmund in den Jahren, wo sie Meister geworden sind, ja in Perfektion gemacht. Da haben sie Bayern so den Zahn gezogen, dass sie die direkten Duelle beide gewonnen haben. Und das ist natürlich schon dann mal, ja, das sind wieder 6 Punkte, die du erstmal woanders irgendwo aufholen musst. Das denkt man vielleicht gar nicht so, aber das ist echt wichtig. Und wenn Leipzig das schaffen könnte, dann wäre es echt ein großer Schritt, weil 2 Niederlagen nur in 17 Spielen, das ist echt ein Top-Wert, auch wenig Unentschieden, nur 4. So, von daher haben sie echt also viele Mannschaften weggerollt quasi und weggedonnert und 48 Tore, das ist auch eine absolute Ansage, die Offensive rollt und eigentlich haben sie bis jetzt haben sie alles, was man braucht, um Meister zu werden, aber ja, die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass die Rückrunde häufig deutlich schwieriger ist als die Hinserie.
Und sie haben einen Timo Werner, der faule Timo Werner, wie er nach dem Spiel in Dortmund bezeichnet wurde, ja. Weil er ja so träge war und nicht zurückgelaufen ist, stand er dann goldrichtig, als die Dortmunder ihre Patzer gemacht haben. Aber 18 Tore und 7 Assists, damit 25 Punkte in der Scorerwertung, damit ist er da der Beste. Das ist schon mal ein Faustpfand. Und in der Torjägerliste ist er hinter Robert Lewandowski mit 18 Toren auf Platz 2. Lewandowski hat 19 Tore. Also der Werner ist schon richtig gut. Muss man mal sehen, wie lange der noch bei RB Leipzig spielt. Also hat zwar seinen Vertrag verlängert, ja, aber irgendwann, denke ich mal, wird der Verein aus München dann vielleicht trotzdem nochmal sagen, den hätten wir schon ganz gerne.
Ja, das kommt sicherlich so ein bisschen auch auf diese und die nächste Saison an. Ich glaube, wenn er das Gefühl hat, dass er mit RB die gleichen Chancen hat wie bei Bayern, dann ja, gibt es ja da immer noch Lewandowski. Ich glaube, da hätte er jetzt nicht so richtig Lust drauf, mit dem in Konkurrenz zu treten. Aber klar, auf lange Sicht.
Aber München ist noch mal was anderes als Leipzig.
Das ist unbestritten, Jens. Aber ich meine, ja, das ist auch der Fußball, glaube ich, den RB spielt. Der kommt Werner sehr zugute. Und ich hoffe, dass er das zu schätzen weiß, dass das eigentlich top für ihn passt. Und ich fand die Verlängerung echt überraschend, aber auch folgerichtig, weil, wie gesagt, das passt alles für ihn da.
Gut, dann kommen wir mal, haben wir ja letzte Woche in den Ligen 2 und 3 auch gemacht, als die Hinrunde zu Ende war. Dann kommen wir mal zur positiven Erscheinung und zur negativen Erscheinung.
Einfach.
Okay.
Findest du nicht?
Also,
beides ist einfach für mich.
Beides ist einfach, wenn du meinst.
Ja.
Vielleicht überrasche ich dich jetzt ja auch. Also positiv für mich ist es der SC Freiburg, weil ich hätte nie erwartet, dass die so eine starke Saison spielen. Die haben keinen reichen Onkel aus Österreich, der da Geld reinbuttert, sondern die wirtschaften sehr solide und haben einen geilen Trainer mit Streich und spielen einen super Fußball und binden auch junge Spieler mit ein. Gefällt mir sehr gut. Platz 8, tolle Leistung.
Und negativ?
Und negativ natürlich auf jeden Fall Werder Bremen. Kofeld war im Sommer ja noch gehandelt worden als Trainer von Borussia Dortmund. Ich kann mir trotzdem vorstellen, bin mir relativ sicher, dass Borussia Dortmund im Sommer einen neuen Trainer braucht und suchen wird. Ob es dann Kofeld sein wird, wage ich jetzt zu bezweifeln. Wobei ich sage, wenn Kofeld weitermachen darf und das Ding noch zieht und aus dieser Krise gut rauskommt, hat er dann auf jeden Fall schon bewiesen, dass er mit Krisen auch umgehen kann. Aber das, wie sie sich jetzt darstellen, mit 3 Siegen, mit 14 Punkten, mit 41 Gegentoren, mit der schlechtesten Hinrunde aller Zeiten. Sie haben gerade mal 14 Punkte aus 18 Spielen. Das ist ja das erste Spiel der Rückrunde schon dabei. Das ist alarmierend. Und sie stehen auf Platz 17. Kofeld hat zwar gesagt, wir werden nicht absteigen. Aber wenn man die letzten Spiele des Jahres nimmt, würde ich mal die Alarmglocken an den Weihnachtsbaum hängen.
Ja, also schnell.
Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also für mich ist ganz klar Gladbach. Also das habe ich nicht für möglich gehalten, dass man so gut ist. Ich meine, man hat ja letztes Jahr auch die Qualifikation für die Euroleague geschafft. Und von daher kann man jetzt sagen, okay, das war jetzt nicht so ein großer Sprung, aber für mich absolut überraschend und absolut überragend auch, auch wenn ich, wie gesagt, nicht der Fahrer des Bandwagons bin. Aber das erkenne ich trotzdem an und für mich ganz klar das. Freiburg sehe ich auch, aber jetzt haben sie ein bisschen Federn gelassen, die letzten Spiele. Und von daher...
ja, ganz, aber auf Schalke unentschieden zu spielen, finde ich schon
stark. Ja, das stimmt, aber davor, also klar, also jetzt nicht, dass sie auch, dass sie jetzt so schlecht gespielt haben, im Gegenteil, gegen Bayern hätten sie sicherlich auch verdient gehabt, sogar das Spiel zu gewinnen vielleicht. Hm. Da waren sie echt nah dran, aber ja, da würde ich jetzt Gladbach nochmal ein bisschen weiter vorn sehen. Und, ja.
Wobei Gladbach letzte Saison nach der Hinrunde auch schon auf Platz 3 war, ne?
Ja, das stimmt, aber jetzt dieses Jahr vor Bayern zu sein und auch so stabil zu sein und einfach ja jetzt erst auch in den letzten zwei Spielen abgefangen worden als Tabellenführer. Ich glaube, dass das auch für einen Verein wie Gladbach nicht so einfach ist, Tabellenführer zu sein. Und wie sie damit umgegangen sind, das fand ich echt bemerkenswert und erstaunlich. Und ja, Werder Bremen ist, ja, ich glaube, alternativlos als mit Eintracht Frankfurt zusammen so ein bisschen als, ja, aber klar, Bremen klar davor, vor Frankfurt. Also ist, glaube ich, wirklich... ganz klar die Enttäuschung der Hinrunde und ja, da muss man echt aufpassen. Ich meine, sein Optimismus in allen Ehren, wenn er das jetzt sagt, das ist schön und gut, aber das wird ein hartes Stück Arbeit.
Mhm. Aber da findest du es ja sicherlich, weil du bist ja Befürworter, dass man an Trainern festhält. Findest du es richtig, dass man an Kofeld jetzt festhält?
Also ich glaube, viele Trainer in seiner oder in seiner Position würden schon lange nicht mehr Trainer sein. So, von daher, glaube ich, hat Bremen jetzt schon sehr, sehr, sehr viel Geduld bewiesen und auch sehr viel, ja, immer noch Ruhe ausgestrahlt, wie ich finde. Und von daher glaube ich, dass er sich jetzt nicht mehr zu viel erlauben dürfte. Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch die ersten drei Spiele auch nochmal in Sand setzen könnte. Dann würden selbst... bei dieser Liebe, die es ja entscheidend zu sein scheint zwischen den Verein und Trainer, dann würde das, glaube ich, auch irgendwann ins Wanken kommen. Also der muss jetzt schon Ergebnisse liefern.
Ja, es scheint ja nun überhaupt nicht zu funktionieren. Auch man hat keine richtige Struktur im Spiel. Man tut sich auf der Sechserposition unheimlich schwer bei Werder Bremen. Und man hat auch im Defensivverbund große, große Schwierigkeiten. In der Geschichte war Werder Bremen nie das defensivstärkste Team. Aber in dieser Saison ist es wirklich auffällig. Und die ersten Spiele, guck gerade mal, sie starten in Düsseldorf, dann zu Hause gegen Hoffenheim und dann in Augsburg. Da solltest du Punkte holen. Also ich glaube nicht, dass die Vereinsführung da mit 2 Punkten aus 3 Spielen zufrieden ist.
Nee, das stimmt. Also da muss man jetzt echt in der Vorbereitung, und das ist ja wirklich nur eine absolute Mini-Vorbereitung, da muss man echt so viele Steine umdrehen wie möglich und die Mannschaft einem wieder, also gefühlt die Hinrunde löschen aus dem Kopf und dann wieder das Werder Bremen sein, was man gewohnt war und was man, glaube ich, auch sein kann. Ich glaube, ich halte das für möglich, dass die sich da relativ schnell auch befreien könnten. Aber ja, ich glaube, andere Vereine, die da unten stehen, die wissen von Anfang an, dass die da sein würden und können damit, glaube ich, besser umgehen als Bremen jetzt. Und 3 Siege, ey, das ist aber echt wenig, muss man echt sagen. Das ist echt aus 17 Spielen 3 Siege, das ist brutal. Paderborn hat auch 3 Siege. Übrigens.
Ja. So. Auf einmal ist Paderborn wieder mit dabei.
Ja, was ich cool finde, weil ich finde es auch mittlerweile auch ein bisschen verdient, weil die haben jetzt so gefühlt nach so 7, 8, 9 Spielen haben sie ein paar Anpassungen gemacht und seitdem habe ich echt das Gefühl, dass sie in ganz, ganz, ganz vielen Spielen auf Augenhöhe waren und auch aufgrund natürlich der wenigen Erfahrung Spiele mal abgegeben haben, wo man vielleicht schon hätte eher mal punkten können und dementsprechend finde ich es echt auch gut, dass wir jetzt nicht so einen abgeschlagenen Letzten haben und dass die jetzt ja in Schlagweite sind. Das sind nur 3 Punkte bis Düsseldorf. Und wenn Düsseldorf nicht gewonnen hätte, dann wird es noch enger gewesen sein. Und so von daher bin ich echt happy, dass Paderborn da nochmal so einen kleinen Anschluss geschafft hat.
Und der Gegner von gestern, Eintracht Frankfurt.
Wow.
Ja. Muss man sich um den Sorgen machen? Das war klar, gestern das 56. Pflichtspiel im Jahr 2019. Die mussten ja durch diese ganze Euroleague-Qualifikationstortur, waren ja in der letzten Saison, man vergisst es gerne, im Halbfinale der Europa League. Aber seitdem sie 5-1 gegen die Bayern gewonnen haben, läuft es nun überhaupt nicht mehr. Am liebsten würden sie wahrscheinlich diesen 5-1-Sieg rückgängig machen.
Ich glaube, dass man wirklich davon so ein bisschen an den Anfang zurückgehen muss und diese Qualifikation für die Euroleague, wo man schon quasi in der Vorbereitung solche entscheidenden Spiele hatte, glaube ich, war überhaupt nicht gut, weil man musste natürlich da auch so, ja, du konntest nicht so eine klare Vorbereitung machen, sondern musstest schon so darauf hinarbeiten, dass du da halbwegs fit bist bei den Spielen, weil das war jetzt natürlich auch nicht, auch keine, also die haben jetzt nicht gegen Barfuß Bethlehem da gespielt, das waren jetzt schon Leute, die auch ein bisschen kicken konnten, so von daher wollten sie natürlich auch unbedingt dabei sein, auch aufgrund der letzten Jahre natürlich, ist toll gelaufen und ich glaube, das hat so ein bisschen, ja, das hat auch einen Einfluss gehabt auf das große Ganze und ganz viele Spiele gehabt. Ich glaube, ich habe gelesen, ich glaube 29 oder 30 Spiele schon gemacht, Pflichtspiele. Das ist natürlich hammerhart und das geht an so einer Mannschaft nicht spurlos vorbei. Und letztes Jahr hatten sie natürlich immer noch die drei Funktürme, also jetzt nicht von der Größe, aber so sinnbildlich gesehen, die
Bullen.
Die natürlich die Bullen, genau, die Bullenherde. Und da ist jetzt natürlich
Büffelherde.
Die Büffelherde. Mann, Jens, richtig. Ich dich nicht hätte. Und dieses Jahr sind die eben weg und da ist noch keiner so richtig in die Bresche gesprungen. Kostic läuft gefühlt 23 Kilometer pro Spiel, aber da fehlen so ein bisschen die Abnehmer, wie letztes Jahr Alea oder Jovic oder Rebic. Und ja, das ist das alles, was man so schön positiv über Frankfurt gesagt hat, das läuft dieses Jahr völlig kontraproduktiv. Und ja, Hinteregger ist, glaube ich, der zweitbeste oder ist er der beste Torschütze mit 6 Toren. Das sagt auch einiges aus.
Ist auf jeden Fall der beste Defensivspieler in den großen 4 oder 5 Ligen in Europa, weil er wirklich knipst und knipst und knipst. Aber ist kein gutes Zeichen, wenn er mit der beste Torjäger seiner Mannschaft ist als Abwehrspieler.
Ja.
Und weil du gesagt hast, es ist nicht Barfuß Bethlehem, aber Flora Tallinn und der FC Vaduz sind nahe dran an Barfuß Bethlehem. Also das waren jetzt nicht die ganz großen Hürden, die sie zu Beginn der Europa-League-Qualifikation überwinden mussten.
Das stimmt, aber ich meine, du bist natürlich 0,0 fit, ne? Du gehst in die Sommervorbereitung und bist gefühlt bei 50% und dann musst du trotzdem auch erstmal die Spiele gewinnen. Also das sind ja trotzdem gut ausgebildete Leute, die da spielen. Und da kann man, also das ist auch möglich, dass du mal einen schlechten Tag hast einfach. Und ja, so von daher war das echt, glaube ich, kontraproduktiv für den Verlauf der Saison.
Und im Grunde genommen wird der ein oder andere Verein dann sagen, lasst uns um Gottes Willen nicht in die Europa League Qualifikation kommen, lasst uns das irgendwie vermeiden?
Ja, ich glaube schon, ja. Also ich glaube, dass man das genau abwägen muss, wie wichtig einem das ist. Ich meine, klar, wie wichtig einem, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass wir das Gefühl haben, dass es einigen Vereinen nicht so wichtig ist, in der Euroleague dabei zu sein, aber Frankfurt hatte eben so eine geile Erfahrung und so eine geilen Erlebnisse gehabt, dass das für die eben essentiell ist und was Tolles. Ich finde es gut, aber das schleppen sie eben noch mit sich herum und ja, jetzt müssen sie mal gucken, dass sie echt ein bisschen Ruhe reinkriegen und ein bisschen Wunden lecken, wie man so schön sagt, und einfach alle wieder halbwegs in gute Verfassung kriegen und dann, ich meine, ist jetzt auch nicht, es ist schon absolut unter ihren Möglichkeiten, aber es wäre schön, wenn man gut rausstarten würde und dann vielleicht nochmal einen kleinen Anschluss schaffen könnte, aber das internationale Geschäft zu erreichen, das wird sauschwer, also das ist fast unmöglich, würde ich fast sagen. Das sind 10 Punkte jetzt schon.
Ja, so. das halte ich für illusorisch ein bisschen. Also
so von daher
stabilisieren, weil da ja nicht nur, nichts mehr im Abstieg. Die jagen ja jetzt nicht nur eine oder zwei Mannschaften, sondern da sind ja mehrere dann noch mit in der Verlosung dabei. Und dass dann alle dort, die über einem stehen, so schwächeln, das glaube ich nicht. Also von daher geht es darum, jetzt glaube ich, den Worst Case zu vermeiden und einfach eine solide Rückrunde zu spielen für Eintracht Frankfurt und dann im Sommer zu gucken, dass man reinvestiert. Ich glaube nicht, dass man das ganze Geld, was man für die Büffelherde eingenommen hat, schon wieder investiert hat. Nee. Da liegt noch ein bisschen was auf einem Konto bei einer Frankfurter Bank und das muss man dann gucken, dass man im Sommer gut haushaltet und dann wirklich guckt, wen kann man bekommen. Man muss ja auch sagen, ich glaube nicht, dass die damit gerechnet haben, dass ihnen alle drei Büffel wegspringen oder von der Herde verschwinden.
Ja, du musst ja jetzt auch damit rechnen, wenn du jetzt so eine Saison spielst, wo du dich nicht international qualifizierst, dass so ein Mann wie Kostic zum Beispiel dass der vielleicht auch sagt, hey, das habe ich jetzt 2-3 Jahre gemacht und das finde ich ganz cool, ja, und das finde ich jetzt echt Mist, dass wir nächstes Jahr da nicht mehr spielen. Und vielleicht gibt es eine Mannschaft, die da was für ihn auf den Tisch legt und dann musst du wieder überlegen, aber dann verlierst du natürlich
komplett. Da sind wir wieder bei meinem Problem, Mannschaft, Individualist.
Meine ich ja,
musst du dann nicht mal auch als Spieler sagen, okay, ich habe auch in dieser Saison, bei Kostic ist auch Sonne und Wolken abwechselnd, wobei der eine gute Saison eigentlich spielt, aber muss man dann nicht eigentlich auch als Spieler auch mal sagen, okay, jetzt beiße ich in den sauren Apfel, dieses ja, vielleicht mal kein internationaler Fußball, ich beiße mich da durch.
Naja, das ist, also ich meine, ich glaube, dass das auch nicht nur an Kostic hängen wird, ich glaube, dass Eintracht Frankfurt dann auch, wenn Betrag X da aufgerufen wird, da muss man natürlich abwägen, inwieweit man denkt, dass man für den Betrag vielleicht oder dass man vielleicht schon jemand in der Hinterhand hat, der Ähnliches leisten könnte, dann würde es ja jetzt nicht nur von Kostic allein abhängen, ob der da jetzt seinen Wechsel forcieren würde. Ja, schwierig zu sagen jetzt an seiner Stelle. Also, weiß ich nicht.
Welche Frage sich mir noch stellt, die du nur beantworten kannst, kann man in der Winterpause wirklich so sagen, man zieht den Stecker und man drückt die Reset-Taste. Das gilt ja jetzt nicht nur für Teams in der ersten Liga, ich glaube, das gilt für alle Teams, erste, zweite, dritte Liga, nehmen wir auch noch die Regionalliga und was weiß ich, für welche Ligen mit dazu, kann man wirklich sagen, okay, Reset-Knopf gedrückt und in der Rückrunde oder in der Restrückrunde wird dann alles anders.
Ich glaube schon. Ich glaube, man muss das gut durchdenken und gut durchplanen und sich da genaue Vorstellungen machen davon, was man verändern will und das dann absolut konsequent durchziehen und auch überhaupt nicht den Funken nur aufkeimen lassen, dass man da irgendwie abkommen wird von seinem neuen Plan. Ich glaube, dass da schon einiges möglich ist, dass man was verändern kann in der Mannschaft. Ich kann es nur von uns sagen, letztes Jahr, wir waren völlig unzufrieden zur Halbserie und wir haben gesagt, wir müssen alles verbessern, wir müssen Trainingsqualität verbessern, wir müssen Konzentration verbessern, wir müssen mehr an uns glauben, mehr an den Mannschaftserfolg glauben und wir haben das sehr, sehr diszipliniert durchgezogen und wir sind mit 3 Siegen gestartet in die Rückrunde und haben uns damit
aller Sorgen ledig gemacht. Nennen wir mal ein, zwei Beispiele, wo man sagen kann, okay, das und das kann man dann wirklich in der Winterpause, in der Kürze der Zeit, in der Bundesliga ist ja wirklich ganz, ganz wenig Zeit, du hast schon gesagt, was man da konkret ändern kann.
Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr mit der Mannschaft zusammengesetzt, nur mit der Mannschaft und haben uns selbst gesagt, dass das nicht unser Anspruch sein kann. Das kann nicht unser Anspruch sein, da unten rumzugurken und immer zu sagen, hey, wir haben hier ein gutes Potenzial in der Mannschaft und so. Jeder muss für sich ausmachen, was er investieren will und was er investieren muss, um zum mannschaftlichen Erfolg beizutragen. Und da sind kleine Dinge ganz wichtig. Man sagt immer Disziplin, Disziplin, Disziplin. Kleine Sachen fangen an und mehren sich zu großen Sachen. Da kommt da mal einer zu spät. Da lässt einer dauernd seine Sachen liegen, vergisst Trainingssachen auf dem Platz. Und das mehrt sich und das merkt man auf dem Platz. Sowas fängt in kleinen Sachen an und man denkt, ey, das ist gar nicht so wichtig, ob der da jetzt mal eine Minute zu spät kommt oder nicht. Doch, das ist wichtig, weil dann machst du die kleinen Sachen im Spiel auch nicht. Und dann wirst du da auch nicht den Schalter so leicht umlegen können. So von daher gibt es, glaube ich, viele Sachen, die man machen kann. Trainingsqualität, Konzentration. Spaß muss dabei sein im Training, auf jeden Fall. Bin ich ein großer Freund davon. Aber bei den wichtigen Sachen sollte man schon dann die nötigen Ehrgeiz und die Qualität an den Tag legen. Trainingsspiele zum Beispiel. Also ich kann sowas von schlecht verlieren, sage ich dir, und einige sind mir dazu entspannt. Und ich meine das jetzt nicht nur auf unsere Situation. Alle, das kann man, glaube ich, in viele Mannschaften reintragen. Da kann man sehr, sehr viel machen. Das ist natürlich anstrengend, auf jeden Fall. Also das ist sehr anstrengend, sich das immer wieder reinzurufen und in jedem Training versuchen abzurufen. Aber irgendwann ist es drin und dann transportiert man das auch in die Spiele. Ne? Also und, das ist jetzt keine Hexerei. Jens,
nein.
Ne? Das sind manchmal wirklich einfach harte Arbeit. Und die zahlt sich
auch nicht. Das klingt doch relativ einfach, aber es klingt plausibel.
Ja.
Ja. Und gibt es dann auch, du hast ja nun schon einige Winterpausen erlebt, auch Trainer, die dann sagen, okay, ich schmeiße jetzt hier komplett was um. Ich glaube, so taktische Umstrukturierungen sind gar nicht so einfach, weil da brauchst du ja schon ein bisschen Zeit. Und wenn du nur wenig Zeit hast, dann kannst du dich ja wirklich nur auf 1-2 Eckpfeiler, gerade auch was die Taktik betrifft, konzentrieren.
Ja, das ist im Winter echt schwierig. Also das ist so ein Ritt auf der Rasierklinge. Wenn du jetzt sagst, du willst ein anderes System mit rein studieren, was du dann vielleicht auch innerhalb des Spiels mal relativ problemlos umstellst, aufstellen willst, dann ja, gehen wir mal durch so eine Wintervorbereitung. Ne? Die ist jetzt für die Erstligisten knappe 2 Wochen vielleicht nur, für uns ist es 3 Wochen. Ja, wie viele Testspiele hast du da? Vielleicht 3, 4? Davon ist eins schon die Generalprobe, da willst du dann nicht groß rumexperimentieren und du willst auch alle spielen lassen, immer wieder. So, das ist gar nicht so einfach, das zu managen, da so viel zu experimentieren. Du kannst natürlich im Training versuchen, schon viele Sachen reinzubringen, aber im Spiel ist es natürlich nochmal was anderes, ne? Wenn dann der Gegner, deine Jungs im Training, die kennen dich in- und auswendig, aber der Gegner, das ist im Testspiel schon wieder was anderes dann. Und da fehlt einem einfach so ein bisschen die Zeit. Das ist nicht so leicht. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist auf jeden Fall schwer. Von daher ist das schon eine große Stellschraube, würde ich sagen. Und dann, glaube ich, lohnt es sich oftmals mehr, die kleineren zu bedienen, weil man damit auch einen relativ großen Effekt erzielen kann.
Da wird die Premier League in England sagen, wie gut, dass wir keine Winterpause haben. Wir haben die ganzen Sorgen nicht.
Das weiß ich nicht.
Die Nachspielzeit.
Da wird am zweiten Weihnachtsfeiertag ja traditionell gespielt, am Boxing Day, für mich das Highlight da am zweiten Weihnachtsfeiertag, das Spiel zwischen dem frisch gebackenen Clubweltmeister FC Liverpool gegen Leicester. Leicester spielt ja wieder eine starke Saison, haben zwar jetzt am Wochenende gegen Man City verloren, aber Brendan Rodgers gegen seinen Ex-Verein, war ja früher Trainer beim FC Liverpool, das ist auf jeden Fall eine Nummer, wenn man am zweiten Weihnachtsfeiertag Langeweile haben sollte, kann man sich die anschauen. Hab mal geguckt, dann die weiteren Spieltage, so die Highlight-Spiele, 29.12. Londoner Duell Arsenal gegen Chelsea und am 1. Januar Neujahrstag Arsenal gegen United, gegen Man United, auch das sicherlich nicht uninteressant. Englischer Fußball, sicherlich immer ein Thema so zwischen den Jahren, oder?
Mhm. Ja, ich habe jetzt natürlich auch einen ganz engen Kontakt zu Bernie, zu Julian Börner, der jetzt in der zweiten englischen Liga spielt. Da hat mir jetzt mal seinen Trainingsplan geschickt, also das ist unfassbar wirklich, wie viel, also das ist jetzt am 22., gestern haben die gespielt, dann spielen sie am 26., am 29., am 1. und am 5. Also das ist ja unfassbar, das ist,
da, und dann habe ich ihn, kommst du gar nicht auf dumme Gedanken.
Da habe ich ihn gefragt, ja, gibt's da Leute, die alle Spiele machen, und da hat er mir geschrieben, nein, gibt's nicht, da wird wirklich komplett alles durchgetauscht und da musst du ja auch riesige Kader haben, um das nachher zu schaffen. Und also ich glaube, wenn du jetzt englische Spieler fragen würdest, würde ein nicht geringer Anteil sagen, auch so eine kleine Winterpause wäre schon ganz geil.
Es gibt ja dann im Januar, glaube ich, so 10 Tage, die sie jetzt neu eingeführt haben. Aber so richtig mit der Winterpause, die wir hier traditionell aus Deutschland kennen, haben sie es nicht so, die Engländer.
Ja. Es ist natürlich cool für die Zuschauer, dass du dann in den ganzen Tagen, wo dann auch ein bisschen Ferien sind, dass du dann so viele Spiele hast und da Fußball en masse hast, was du schauen kannst. Aber für die Spieler ist das echt ein absolutes Mammutprogramm. Und da gibt es ja auch nichts mit Weihnachten. Ne? Da hast du da vielleicht sogar Weihnachten Training, die meisten. Oder vielleicht hast du da frei, aber nächsten Tag hast du dann schon Abschlusstraining, weil du ja dann am 26. spielen musst. Also ich glaube, so geil ist das auch nicht.
Ja, aber dafür habt ihr andere Vorteile, also die Fußballer und auch die in England. Und da sage ich mal, dann sind das Unterhaltungskünstler. Unterhaltungskünstler müssen ja auch arbeiten, wenn andere frei haben. Und ich habe in Dresden jetzt hier mal bei unseren Handballern oder Eishockeyspielern nachgefragt. Auch die müssen am zweiten Weihnachtsfeiertag dran. Auch die müssen am ersten Weihnachtsfeiertag trainieren. Die verdienen auch ein bisschen weniger als der gemeine Fußballer und sagen, okay, wir haben dafür andere Freiheiten und wir haben andere Möglichkeiten, dann mal frei zu machen. Es ist halt so. Das ist halt schon für Zuschauer eine geile Zeit. Da sind die Hallen und auch die Stadien in England voll und deshalb nutzt man das Ganze natürlich auch. Wobei, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich bin ganz zufrieden, dass wir noch die traditionelle Winterpause haben und wir uns zwischen den Jahren jetzt nicht darum mit umqueren müssen, irgendwie durch die Lande zu fahren.
Ich auch. Also vor allen Dingen jetzt in den Ligen, wo ich jetzt hier unterwegs bin, da merkt man jetzt natürlich auch, dass die Plätze langsam schlechter werden. Und da ist es nicht wie in der ersten Liga, dass da ein Teppich nach dem anderen Woche für Woche kommt. Und so von daher bin happy, so wie es ist. Ein kleines Break. Tut echt gut jetzt auch mal 2 Wochen. Wir hatten jetzt auch, ich glaube, mit unserem Toto-Pokal, den wir ja spielen müssen und wo wir jetzt auch im Halbfinale sind, wir hatten, glaube ich, auch 25 Pflichtspiele. So von daher tut das echt ganz gut, auch mal kurz durchzuschnaufen.
kann man zum Beispiel die Premier League gucken, kann man dann natürlich auch die Championship, also die zweite englische Liga gucken. Oder man guckt Darts, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, Samstagabend, als Fallon Sherrock, die Dartspielerin aus England, erneut Geschichte geschrieben hat. Ja, war ja schon in der letzten Woche erfolgreich. Die erste Spielerin, also die erste Frau, die bei der Darts-WM ein Spiel gewonnen hat, die nächste Runde damit erreicht hat. Und am Samstag hat sie dann noch einen draufgesetzt, hat sie Mensur Suljovic, einen Spieler aus Österreich, rausgeworfen. Den hatte Elmar Paulke auch auf der Rechnung in unserem Interview, was wir hier auch geführt hatten, was ihr euch auch nochmal anhören könnt. Und die Frau sorgt momentan für Furore und bringt den Eddie Pelly in London so richtig zum Kochen.
Mhm. Ja, mir ist es auch nicht verborgen geblieben. Ich habe jetzt wirklich noch nicht so viel geguckt, weil die letzte Woche echt jetzt so vorweihnachtlicher Stress war, viele Termine. Und da bin ich kaum zum Fernsehgucken gekommen, ehrlich gesagt. Mein Fernseher war recht viel aus. So, von daher musste ich das über Social Media wahrnehmen und ist mir aber, wie gesagt, nicht verborgen geblieben. Und ist natürlich eine geile Geschichte, ne? Also habe ich davor überhaupt noch nicht mitbekommen, dass es da auch eine Frau gibt, die bei der Qualität da auch schon mithalten kann. Und das finde ich großartig. Also ich finde es eine geile Geschichte.
Hm. Gestern ist der deutsche Max Hoppleiter ausgeschieden. Wieder mal war für ihn in der dritten Runde Endstation. Also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die dann noch bis zum Neujahrstag anhalten wird. Und ja, war ja schon in der ersten Woche das große Favoritensterben. Bin mal gespannt, wie es da jetzt so weitergehen wird in London im Ali Pally. Weiteres Thema natürlich dann auch Vierschanzenturnier. Weiß gar nicht, hältst du ein bisschen mit dem Skispringen oder geht Vierschanzenturnier an dir so vorbei?
Also allgemein wird Sport jetzt relativ viel vorbeigehen, auch selbst Fußball. Also okay. England werde ich jetzt...
Auch Basketball?
Nee, Basketball. Jetzt so die Christmas Games werde ich natürlich versuchen, bisschen zu schauen, weil die ja auch, ja wohl, wann sind die doch am 24.? Ja doch, da schaue ich auf
25.
jeden Fall. 25. Ja, da bin ich noch, genau. Da bin ich noch zu Hause. Das schaue ich, aber ja, Fußball und allgemein, ich werde jetzt im Urlaub nicht so viel Sport gucken. Einfach mal ein bisschen abschalten, viel Zeit für die Familie haben und einfach mal ein bisschen ablenken und runterkommen, weil der Wahnsinn geht ja schon bald wieder weiter. So, von daher muss ich mich da jetzt nicht noch mit Sport zuladen. Aber Vierschanzenturnier, nee, also schon lange nicht mehr, ehrlich gesagt, schon oder länger nicht mehr, dass ich da jetzt so mit Fieber oder so, weiß ich nicht, da müsste jetzt schon viel passieren.
Gesamtsieg eines Deutschen liegt ja auch schon sehr, sehr lange
zurück. Sven Hannawald, oder?
Genau, so sieht das aus. Sven Hannawald war der Letzte. Hannawald damals mit dem Triumph auf allen vier Schanzen. Das haben ihm mittlerweile Kamil Stoch und im Vorjahr der Japaner Kobayashi nachgemacht. Bin mal gespannt, ob auch in diesem Jahr einer auf allen vier Schanzen gewinnen kann. Stoch ist auf jeden Fall in sehr guter Form. Von den Deutschen macht Karl Geiger einen guten Eindruck. Das geht ja dann auch los am Wochenende, am Sonntag mit dem ersten Springen in Oberstdorf. Ja, und weil du gesagt hast, du guckst auf jeden Fall die Christmas Games. Dann wollen wir natürlich so ein bisschen eine kleine Einschätzung haben zu der Lage in der NBA. Raptors gegen Celtics, 76ers gegen Bucks und Warriors gegen Rockets. Die Warriors haben noch so ein Christmas Game abbekommen, wobei die momentan alles andere als weihnachtlich spielen.
Ja, das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen, aber kann man den Planern, glaube ich, nicht verübeln. Man hat, glaube ich, nicht gedacht, dass die Warriors dann so ein Pech auch haben werden mit Verletzungen. Und ja, wird jetzt natürlich nicht der Kracher, aber ich glaube, die anderen Spieler halten schon Spannung parat und auch
zum Beispiel das LA-Duell, das sehe ich gerade, zweiter Weihnachtsfeiertag, ganz früh, 2 Uhr, Lakers gegen Clippers.
Das ist dann schon eine zu Nummer, spät die man sich
durchaus.
Das ist schon zu spät. Aber die ersten beiden
Spiele. Dann stell dir einen
Wecker. Nee, da war ich fahre am 26. dann in Urlaub, so von daher wird das wahrscheinlich unmöglich sein.
Okay.
Ja.
Am 26.12. geht's in Urlaub.
Ja, in die Berge, ein bisschen.
In die Berge?
Mhm.
In welche Berge?
Südtirol.
Also ich sag mal in die.
In deine
Südtirol.
Deine bevorzugte Gegend.
in meine bevorzugte Gegend. Ich war dort im Oktober, aber ich war im Oktober dort das erste Mal seit über 20 Jahren. So, also von bevorzugter Gegend möchte ich noch nicht sprechen, aber es ist möglicherweise eine Reisedestination im Jahr 2020, weil es mir wirklich sehr gut gefallen hat, weil man auch kulinarisch auf die Kosten kommt und weil es wirklich sehr, sehr schön ist. Mhm. Ja, dann kommen wir so langsam in die Schlussrunde. Was bleibt denn hängen vom Jahr 2019, Sebastian?
Was bleibt hängen? Also ich war sehr zufrieden, muss ich sagen. Wir sind sportlich jetzt gesehen, glaube ich, habe ich letztens gelesen, dass die Drittligamannschaft mit den meisten Siegen im Kalenderjahr 2019, kam vielleicht ein bisschen überraschend, aber ist so. Einige Mannschaften fallen ja da quasi raus, weil sie ja erst ein halbes Jahr jetzt mit der neuen Saison in der dritten Liga spielen, aber so. Von daher kann ich jetzt erstmal nicht meckern und privat auch alles schön und wir haben auch unser wöchentliches Date, so von daher bin ich weit weg davon zu meckern über 2019 und bin happy, war ein schönes Jahr.
Gut.
Bei dir?
Also bei mir ziemlich das Gegenteil. Also ich bin froh, wenn es vorbei ist. Sportlich muss ich dir jetzt nicht viel erzählen. Nee, da gab es wenig Highlights von dem Verein, den ich begleite. Aber es ist trotzdem immer noch grandios. Also es bleibt auf jeden Fall dieser 30. Oktober ganz fest in meinem Gedächtnisheften, wo über 30.000 beim Pokalspiel in Berlin mit dabei waren, über 30.000 Schwarz-Gelbe. Und das macht den Verein dann doch irgendwie noch so einzigartig. Habe ich mir auch am letzten Freitag überlegt, Mensch, du bist Tabellenletzter, abgeschlagener Tabellenletzter in der zweiten Bundesliga, bringst an einem Freitagabend, einem kalten Freitagabend über 3.000 Fans zum Auswärtsspiel nach Nürnberg mit. Und dann habe ich mal überlegt, 3-4 Tage davor war der Tabellenführer der ersten Bundesliga zu Gast in Dortmund. Der Tabellenführer, die hatten gerade mal 1.500 Fans mit. Wenn Dynamo Tabellenführer in der Bundesliga gewesen wäre und an einem Dienstagabend in Dortmund gespielt hätte, wären das mehr gewesen, meine Meinung. Aber es macht trotzdem Spaß, diesen Verein zu begleiten, auch wenn es ihm momentan sportlich nicht so gut geht. Und ich werde das 2020 wahrscheinlich auch in der dritten Liga tun. Das ist versprochen. Und ich bin froh, wenn das Jahr 2020 dann beginnt. Und ich hoffe, es beginnt besser, als das Jahr 2019 begonnen hat. Ich habe es dir vielleicht noch gar nicht erzählt. Mein Jahr 2019, es war vielleicht schon so ein Indikator, hat damit begonnen. Ich war ja letztes Jahr zum Jahreswechsel in den USA. Das ist in dem Hotel, wo ich war, erst gleich mal in der Silvesternacht einen Feueralarm gab, weil 2-3 Zimmer weiter wohl welche gedacht haben, sie müssten im Hotelzimmer rauchen und haben dann offenbar vergessen, die Zigarette auszumachen, so richtig. Und da wurden wir um 4 Uhr nachts aus dem Hotelzimmer gebeten und durften um 4 Uhr nachts erstmal eine halbe Stunde draußen stehen, bis die Feuerwehr geguckt hat, dass alles doch noch in Ordnung ist und dass das Haus noch nicht abgebrannt ist. War sehr schön und war vielleicht so der Indikator dafür, dass 2019 kein gutes Jahr wird. Das hatte ich damals noch nicht geahnt. Weihnachten ganz traditionell mit der Familie?
Ja, hier zu Hause in Würzburg, ganz eng, unser kleiner Familienkreis und ja, freue ich mich. Besinnliche Stunden, wie man
das so schön sagt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ein Laufplan schon ausgegeben worden? Weil ihr müsst ja dann auch immer mal ein bisschen was machen, oder? Wann geht das dann los?
Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe ihn noch nicht bekommen. Der müsste jetzt im Laufe der nächsten Tage einfliegen. Da krault es mir schon immer so ein bisschen davor. Aber ja.
Also, wann ist denn dann so der erste Tag, wo man wieder was tun muss?
Ich würde denken, so die Feiertage geben sie uns bestimmt.
Okay.
Und dann so ab 27. wird es so langsam losgehen. Relativ seicht ein, zwei Läufe und dann geht's in die unangenehmen Läufe. Und ja, die potenzieren sich dann in Richtung Trainingsstart natürlich und ja, irgendwann geht's dann los, aber ich meine, ja, das gehört dazu. Also das ist jetzt meine gefühlte 30., 35. Vorbereitung, die ich dann Winter oder Sommer und Winter zusammengerechnet, die ich dann starte. Und so von daher wirft mich das nicht um. Also ich würde wahrscheinlich eh irgendwas machen. Also jetzt, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, 14 Tage gar nichts zu machen. Den Gym werde ich dann trotzdem öfter mal besuchen und ja, da muss ich da halt noch einen Lauf dazu machen.
Danach die,
gibt Schlimmeres,
Jens. Die gute Luft in Südtirol genießen und dich dann noch in die Sauna hauen, also da gibt es Schlimmeres.
Ja, bei Läufe ist einmal schwer in Südtirol, die muss ich dann leider meistens auf dem Laufband machen, weil da natürlich außen erstens das Terrain nicht so cool ist für Läufe, weil ja, wenn man jetzt irgendwie Intervallläufe machen muss oder so und dann sind viele Erhebungen dabei, dann ist das immer ein bisschen ungünstig und nicht im Sinne des Laufs. So, von daher muss ich da leider mit dem stickigen Studio meistens auf dem Laufband laufen und die Sauna ist natürlich Pflicht, Jens. Also da freue ich mich schon unmenschlich drauf.
Aber das ist bei der Hotelauswahl auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium, dass ein Gym mit dabei ist, oder?
Bei dir dann. Muss, also es geht nicht anders. Ja. Wenn ich jetzt in die Sonne fliegen würde, dann wäre es mir egal, ob da ein Gym ist, weil man da ja dann so laufen kann. Aber jetzt so, wo es bergig ist, da muss einer sein, sonst, das geht nicht sonst.
Was schaust du für eine Serie? Das zum Schluss noch. Was kannst du uns empfehlen?
Letzte Zeit relativ wenig, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe jetzt auf der Fahrt gestern angefangen, The Witcher, neue Serie auf Netflix. Mhm. Ja, so ein bisschen Fantasy-mäßig, hat ganz gut angefangen, habe so 2 Folgen geguckt, weiß ich noch nicht, ob ich das bis jetzt weiterempfehlen kann, war in Ordnung, aber hat mich jetzt auch nicht gänzlich vom Hocker gerissen. Und ansonsten, eine der Highlights war Tschernobyl, wer es immer noch nicht gesehen hat, bitte anschauen.
Wobei ich Tschernobyl jetzt vielleicht nicht unbedingt über die Weihnachtsfeiertage, das ist schon harte Kost.
Sehr hart,
also das
sehr
muss man,
hart.
Da muss man schon starke Nerven haben. Und das ist ja jetzt vielleicht für den Zartbeseiteten am zweiten Weihnachtsfeiertag nur nicht unbedingt auf dem empfehlenswert-Sektor vorzufahren.
Da zieht man sich wieder runter. Aber was ich mir fest vorgenommen habe, ist die Sopranos. Das ist immer noch so ein Serienhighlight, was ich noch nicht geschaut habe. Und da werde ich vielleicht mal irgendwo einen Einstieg finden. Also ich bin gespannt, ob ich es schaffe oder nicht. Aber eigentlich soll ja mein Urlaub nicht dazu da sein, um Serien zu gucken. So, von daher gehe ich davon aus, dass ich es nicht schaffen werde.
Ja, gut. Es wird auch 2020 Auswärtsfahrten geben.
Trainingslager, Jens, ist immer eine heiße Sache.
Und Trainingslager. Wo geht's denn hin?
Wir fliegen auch nach Spanien, nach Sevilla und dann an die, boah, schieß mich tot, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall direkt am Meer.
Okay.
Ihr auch nach Spanien,
schön,
ne?
Also wir vom Radio fliegen jetzt nicht nach Spanien, aber Dynamo Dresden fliegt nach Spanien und ich werde eine Woche voraussichtlich Dynamo Dresden in Spanien dann begleiten und mal schauen, wer denn die ganzen Neuzugänge sind, ob man die dann alle zusammenzählen kann und ob die dann die wirklichen Verstärkungen sind. Da bin ich sehr gespannt und da kann man dann vielleicht schon sehen, welche Veränderungen es bei Dynamo Dresden gibt und ob dieses große Wunder passieren wird. Aber ich glaube, ein Wunder wird dafür nicht ausreichen. Das war das letzte Rasengeflüster. Wir hatten es gesagt, wir machen jetzt auch erstmal Winterpause, atmen mal ein bisschen durch, gehen uns die nächsten Wochen nicht auf die Nerven und hören uns dann wieder, wenn der Fußball in allen 3 Ligen wieder so richtig rollt. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, erholsame Feiertage und ja, viel Spaß auf dem Laufband.
Ja, wünsche ich dir auch und all unseren Hörern natürlich auch. Und eine kleine Sache, du gehst mir natürlich nie auf die Nerven, Jens. Also nie.
Ach, das hast du jetzt schön gesagt.
Ja.
Also, das ist der große Wunsch natürlich an euch alle. Macht euch schöne Feiertage, genießt das Ganze, genießt wirklich die Zeit mit euren Lieben. Das ist, glaube ich, das größte Geschenk, den Menschen neben sich zu haben und das Lachen in den Kindergesichtern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ein großes Lob und toll, dass es die Menschen gibt, die an den Weihnachtstagen arbeiten. Ihr seid die Besten, wirklich an alle Krankenschwestern, Altenpfleger und Feuerwehrmänner zum Beispiel. Toll, dass ihr zu Weihnachten den Laden am Leben haltet. Vielen Dank für euch und ja, schöne Zeit und bis bald.
Tschüss.
Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.